60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute in Leipzig verabredet mit Dr. Annette Müller-Spreitz. Sie ist Kunsthistorikerin und wir haben uns heute einen Künstler vorgenommen, den ich auf Anregung eines Hörers ins Programm nehme, und zwar Wolfgang Mattheuer. Wir treffen uns in Leipzig. Wolfgang Mattheuer hat hier lange gelebt, gearbeitet, ist aber kein Leipziger.
Genau, Wolfgang Mattheuer wurde 1927 in Reichenbach im Vogtland geboren und hat dann erst zu Studienzwecken an der Hochschule für Grafik und Buchkunst den Weg nach Leipzig gefunden.
Was viele und mich auch an Wolfgang Mattheuer fasziniert, ist natürlich seine Kunst. Stimmt es, dass man ihn zu der sogenannten Leipziger Schule zurechnet?
Genau, Wolfgang Mattheuer wird zu den sogenannten Gründerfedern der Leipziger Schule gezählt, weil er eben dort studiert hat und später auch dann im Amt eines Professors die Malerei und Grafik gelehrt hat.
Die Leipziger Schule ist ja weltberühmt, die zweite Leipziger Schule sowieso, die erste aber auch. Und das erste Bild erinnert mich so ein bisschen an typische Merkmale der Leipziger Schule. Es ist der Baggerführer Wehner aus dem Jahr 1964. Was sehen wir?
Ja, der Baggerführer Willi Wehner ist ein klassisches Brustporträt. Wir sehen einen mittelalterlichen Herren mit einer blauen, typischen Arbeitsjacke. Er hat ein rotes Hemd an und so ein typisches Basecap auf dem Kopf. Und hinter ihm ganz präsent so ein Tagebaubagger, wie man ihn halt aus dem Bonnerer Zwenkauer Revier halt kennt. Und ansonsten ein großer, typisch Mattheuer hellblauer Himmel mit einer ganz schlichten weißen Wolke im Hintergrund. Und ja, der Baggerfahrer Willi Wehner schaut uns vom Schatten seiner Mütze ziemlich ernst an. Und dieses Gemälde ist eines der ersten, was Mattheuer sicherlich im Auftrag geschaffen hat. Er würde das sicherlich nicht wollen, dass man über Auftragskunst spricht, aber er hat dieses Werk für die Stadt Bonner geschaffen, die es auch heute noch besitzt. Und es reiht sich einfach ein in ein ganz klassisches Thema, was zu DDR-Zeiten gewollt wurde. Kulturpolitisch hieß das das Arbeiterbildnis. Und auch in Mattheuers Werk findet sich so ein Gemälde. Und deswegen wollte ich das gerne heute auch als Startpunkt nehmen, dass er auch eben ganz klassisch angefangen hat und sich in die Malerei erst reinfindet.
Niemand kommt als Maler auf die Welt, auch Wolfgang Mattheuer nicht. Und er hat mit Aquarellen, Druckgrafiken angefangen und hat dann an der berühmten Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und war dann freischaffend. Wie war das? Sie haben gerade gesagt, das ist ein Auftragswerk. Die Künstler wurden dann von Betrieben, Verwaltungen beauftragt, den Sozialismus darzustellen, den Siegreichen.
Ja, es gab ja den Bitterfelder Konferenz und quasi danach benannt den Bitterfelder Weg, wo man also quasi die Künstler in die Arbeitsstätten bewegen wollte. Und andersrum sollten natürlich auch die Arbeiter sich kulturell bilden und wiederum mit Künstlern in Kontakt kommen. Und ich vermute, dass Mattheuer einfach hier eine Gelegenheit hatte, da mit diesem Baggerfahrer Willi Wehner in Kontakt zu kommen, wer auch immer das arrangiert hat oder ob sie es einfach ergeben hat und Mattheuer quasi auch mal sich hier versucht, so ein Porträt zu schaffen.
Sie haben gerade ein Detail erwähnt, das ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal, aber wo Sie es gesagt haben, der blaue Himmel, das ist typisch Mattheuer.
Absolut, also seine strahlend blauen Himmel und dann eben auch meistens sehr abstrahierte Wolken, einfach weiße Flächen, die so wie aus dem Bilderbuch auch daherkommen.
Sehr realistisch finde ich auch das nächste Werk, wobei ich, als Sie mir das geschickt haben, als Sie Ihre Auswahl geschickt haben, ehrlich gesagt herzlich gelacht habe, weil ich finde das so humorvoll. Es ist von 1973. Da war ich gerade 3 Jahre alt. Der Titel ist Die Ausgezeichnete und man sieht eine Frau, die nicht sehr glücklich wirkt.
Ganz genau. Die Ausgezeichnete ist das Porträt einer schüchtern nach unten blickenden älteren Frau. die einsam hinter einer weiß gedeckten Tafel platziert ist und vor ihr liegen einfach so ein paar Tulpen, sind da lieblos auf die Tischdecke platziert und deswegen ist sie nicht die man erwartet. Die ausgezeichnete, das passt eben zu diesem Arbeiterporträt, die ich ja schon erwähnt habe, dass das also ein gern gesehenes Thema ist. Die ausgezeichnete war also oftmals in anderen bildlichen Darstellungen von anderen Künstlern, die Freude strahlend ihr großes Blumenbouquet in Empfang nimmt für die geleistete Arbeit. Und diese Frau ist quasi erstens eine ältere Person, hat kurze Haare, die Haut ist aschfahl, sie schaut uns nicht an, hat den Blick gesenkt und auch ihre Arme hängen quasi oder sind unter dem Tisch. Man sieht nur die Schultern präsent. Also diese Wirkung, diese Ruhe, diese Meditation, man kommt auch als Betrachter eben nicht an die Frau ran, obwohl man sie ja präsent gegenüber anschauen kann. Und das ist die große Kunst auch von Mattheuer, dass er halt mit Bildtiteln spielen kann. Und das hat er hier bei dem Werk Ausgezeichnetsten auch selber erleben können, weil diese Diskrepanz zu einer ganz besonderen Rezeption geführt hat. Das Gemälde wurde auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt und wurde auch wieder in Besucherkommentaren als interessant und man hat halt drüber gesprochen. Und es gab eben eine Zeitungsserie in der Sächsischen Zeitung, die lief vom 14. November bis 31. Dezember 1974. Und da gab es quasi Leserbriefe und auch offiziell haben sich quasi Kunsthistoriker zu Wort gemeldet. Und am Ende hat man dann festgestellt, dass es hier um Vereinsamung gehen könnte, dass wir uns mit älteren Personen und Rentnern in der DDR-Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und man hat überlegt, was hat es mit den Auszeichnungssystemen der DDR zu tun? Also es gab ja am laufenden Band kleinere Orden und so weiter. Und ja, am Ende folgte der Enttäuschung über die Diskrepanz von Titel und Bild, der folgte dann die Einsicht in eine ganz fruchtbare Spannung, so hat man das genannt, dass der Künstler sich in die aktuellen Zeitumstände einmischte und auch an einer fortschrittlichen Entwicklung ja dadurch interessiert sein könnte. So wurde das interpretiert.
Was ich so wunderbar finde an dem Bild, man erkennt so diese absurde Auszeichnungspolitik in der DDR, Sie haben es ja auch schon erwähnt, und das schon 1973. Wissen Sie, ob es zu der Frau ein reelles Vorbild gab, ein Modell?
Genau, also die Frau ist ja beim genaueren Hinsehen in sich ruhend. Sie ist mit sich ein bisschen vielleicht auch zufrieden und man könnte annehmen, Mattheuer kannte sie vielleicht doch ganz intim. Und das Spannende ist, dass diese Ausgezeichnete, die wir hier sehen, zwei frappierende Werkgenesemomente hat. Also zunächst wählt Mattheuer Lea Grundig für ein Porträt einer Ausgezeichneten aus. Lea Grundig war eine große anerkannte Künstlerin in der DDR, politisch hofiert und sie hatte das Amt der Vorsitzenden des Verbandes Bildender Künstler inne. Und auf irgendeiner Sitzung, bei der Mattheuer und sie quasi im Raum waren, hat er sie als Sitzende porträtiert. Und das war 1968 und 5 Jahre später entsteht die andere Ausgezeichnete. Und der zweite Punkt ist eben, dass Mattheuer hier ein intimes Porträt seiner Mutter geschaffen hat. Ne? Also und das kommt erst viel später raus. Und zwar 1977 spricht Heinz Schönemann, ein Kunsthistoriker, der sehr viel über Mattheuer publiziert hat, darüber und deutet es an, dass Helene Mattheuer auf diesem Bild wiedergegeben ist. Und das ist ein schönes Momentum zu sehen, dass Mattheuer eben auch vielleicht ihr hiermit eine Reminiszenz erweist und sagt, das war eben meine ausgezeichnete Mutter, auch wenn sie vielleicht ein bisschen eine unnahbare Person gewesen sein mag oder so, aber er hat ihr hiermit ein schönes Denkmal gesetzt.
Absolut. Sie haben gerade den DDR-Kulturbetrieb erwähnt. War Mattheuer dort fest mit drin? Meine Frage zielt so ein bisschen auf die Zeit nach der Friedlichen Revolution ab. Da wurden ja diese Ostkünstler, auch mit großen und bekannten Namen, so ein bisschen als Staatskünstler abgetan. War Mattheuer so einer?
Ja, also Wolfgang Mattheuer wurde auf jeden Fall in diese Riege nach 1990 gezählt. Er hat sich aber natürlich dagegen zur Wehr gesetzt und hat auch schon vor der Wendezeit zum Beispiel mit Eckhard Gillen Briefkontakt gehabt und die haben sich ausgetauscht. Und es gibt in Mattheuers Publikationen, da gibt es ja zwei Stück, wo wir seine Tagebucheinträge nachlesen können, die Äußerungen und dann auch das andere Buch heißt Aus meiner Zeit. Und dort ist ein Briefwechsel aus 1988 wiedergegeben, wo Mattheuer schon Eckhard Gillen quasi aus der Bundesrepublik erklärt, ja, wir sind hier nicht alle in der DDR Staatskünstler, sondern wir sind ja auch Individuen, nehmen unsere Umwelt wahr, haben das künstlerische Handwerkszeug und machen was daraus.
Und gerade bei dem Bild finde ich, das ist überhaupt keine Staatskunst. Das nächste Bild ist fast gar kein typischer Mattheuer. Sie werden mich gleich berichtigen. Adam wartet ist der Titel. Und was ich erkennen kann, ist der blaue Himmel. Ansonsten wirkt das für mich schon fast abstrakt.
Ja, das ist das Schöne an Mattheuers Werken und auch was ich sehr daran schätze, nämlich für mich ist das so ein Bilderbuchcharakter. Es ist so ganz einfach, schlicht, eine ziemlich glatte Malweise, die unaufgeregt daherkommt und ein ziemlich klarer Bildaufbau, wenngleich natürlich auch die Farbnuancen und Schattierungen ihren eigenen Wert haben. Das nächste Bild ist Adam wartet. Es ist 1966/67 entstanden. Das Bild zeigt eine weite, karge, grünlich-orange-gelbe Landschaft, die einem Strand vor hügeligen Dünen gleicht. Im Vordergrund befindet sich ein ganz simples Holztischchen. Er ist mit zwei Milchflaschen und einem Brot, das auf einer Zeitung liegt, gedeckt. Auf ihm steht auch ein hellgrünes Transistorradio. Unter ihm liegen eine zerknüllte Zeitung und weiter rechts noch zwei Schläger und der Ball von so einem Federballspiel. Ein Hering und daran gespannte Schnüre deuten auf einen daneben außerhalb des Bildraumes aufgestellten Zelt hin. Und am Horizont, das ist wichtig, steht bildmittig eine kleine, mit grün-blauer Hose und Jacke bekleidete männliche Rückenfigur. Sie schirmt sich mit dem rechten Unterarm die Augen ab, sowie die Geste für eine bessere Fernsicht ergängig ist. Und darüber schweben wieder am hellblauen Himmel eine größere und kleinere grau-weiße, lila eingefasste Wolke.
Das Bild ist 1966 entstanden, 1967. Wir haben einen kleinen Zeitsprung zurückgemacht. Was hat Mattheuer dort gesehen?
Also dieses Bild ist einmal spannend, weil sich hier mit dem Titel wiederum eine neue Lesart eröffnet. Also Mattheuer hätte ja auch sagen können, ich nenne das Bild Michael wartet. Ist es aber nicht. Wir haben hier Adam. Adam ist ein christlich geprägter Name und ich glaube, das war auch Mattheuers Absicht, dass er hier die biblischen Referenzräume aufruft und auch so einen uralten Topos-Aufruf vom adamschen Warten. Und zwar gibt es da mehrere Bibelstellen, auf die will ich natürlich jetzt nicht eingehen, aber ich will kurz die drei Lesarten einmal auch skizzieren. Also Adam wartet auf das Paradies. Ist eine gängige Lesart und wir sind hier am Strand, dem kleinen Paradies in der DDR, wo man sich zurückziehen konnte, für sich sein konnte, beim Zelten ein bisschen Freiheit, ne, in die Ferne schauen, mal übers Meer blicken. Adam wartet natürlich auf seine Eva. Und wer weiß, vielleicht ist sie noch im Zelt, vielleicht ist sie hinter den Dünen noch im Meer und er ruft sie, sie soll jetzt zum Essen kommen. Also auch so lassen sich ganz viele Assoziationsräume natürlich öffnen. Und Adam wartet aber auch auf eine neue Menschheit. Das könnte man mit dem Leib Brot, wo Christus ganz stark damit assoziiert werden könnte, auch hineindeuten. Und das wirft natürlich den großen Rahmen auf. Es sind jetzt die ersten beiden Lesarten, vielleicht so ein bisschen auch noch privater Natur. Aber mit dieser letzten Lesart weiß man, dass Mattheuer auch Weltwahrnehmer sich verstanden hat. Er hat gesagt, wer die Welt im Kleinen versteht, der kann sie dann auch im Großen verstehen. Und ich glaube, das drückt dieses Gemälde schon so früh aus. Und das Gemälde ist außerdem wichtig, weil es ein Nachfolgegemälde ist von Kain. Es gibt ein Gemälde mit dem Titel Kain, wo Mattheuer den Brudermord thematisiert hat. Und kurz darauf entsteht eben Adam wartet und noch in seinem weiteren Schaffen in den folgenden Jahren kommen noch andere biblische Figuren zum Tragen, wie zum Beispiel Christophorer, aber er wählt auch Personen aus der griechischen Mythologie, die eigentlich eben nur durch die Nennung im Titel auch dann aufploppen, weil seine Darstellungsweise ist immer zeitgenössisch. Er aktualisiert quasi diese Mythen. Und so gibt es in seinem Werk auch die Venus, es gibt Ikarus, Sisyphos, das sind die wichtigsten.
Gab es da keinen Ärger? Weil sonst sind ja, wenn man auf die neue Menschheit, auf den neuen Menschen wartet, eigentlich immer Massenszenen auf den Bildern zu sehen, künstlerisch in der Malerei, aber auch in der Fotografie.
Na, bei dem Bild war es so, dass es auf einer Ausstellung gezeigt wurde, auf der Bezirkskunstausstellung in Leipzig. Und das ist überhaupt nicht gut angekommen. Also es, während Kain eine ganz große Diskussion hervorgerufen hatte und das auch wiederum sehr viel Zustimmung gefunden hat. Es wurde für die Moritzburg in Halle als eines der ersten Gemälde angekauft, ist mit Adam Wartet Kritik aufgekommen. Ich habe Akten gelesen, wo dann die Bezirkskunstausstellung ja bewertet wurde und dann hat man gesagt, also der Mattheuer, der ist uns viel zu ironisch. Der sagt hier was von Warten, das ist doch Stagnation, wir wollen doch eigentlich Fortschritt. Also das finde ich ganz spannend, wie er auch polarisiert hat.
Und mit dieser christlichen Symbolik auch gearbeitet hat, das finde ich spannend, weil das war mir gar nicht klar. Zu der Zeit gab es ja aber auch harsche Kämpfe gegen ja die junge Gemeinde und die Christen. Das muss ja ein fast schon kleiner Skandal gewesen sein.
Tja, darüber ist halt mir jetzt nichts bekannt aus den überlieferten Quellen. Aber es kann schon sein, dass natürlich auch gläubige Menschen in der Ausstellung das noch ganz anders für sich verarbeitet haben. Mattheuer hat auch mit seinem Glaubensbezug sich immer sehr zurückgehalten. Er hatte Konfirmationsunterricht und ist dann erst kurz nach 1990 aus der evangelischen Kirche ausgetreten.
Zu der Zeit war er nach seinem Studium an der HGB mittlerweile auch Dozent und schon Professor. War er in der SED?
Ja, Mattheuer ist 1962 in die Partei aufgenommen worden, nachdem er das anscheinend 1958, 59 beantragt hatte. Er schreibt in seinem Tagebuch dazu, dass er das im Rahmen dieser Rede von Chruschtschow und den neuen Öffnungen und dass er sich da angesprochen gefühlt hatte. Und er glaubte ja auch an den Sozialismus. Er fand dieses Staatskonstrukt, diese Utopie dahinter, das war sein Ding. Damit hat er sich identifiziert. Und der Parteieintritt sicherlich um die Zeit ist auch damit verbunden, dass er an der Hochschule einfach auch sein Amt oder seinen Karriereweg auch einschlagen konnte.
Jetzt kommen wir zu einem seiner berühmtesten Bilder, zu einem meiner Lieblingsbilder von ihm. Ich finde das so fantastisch und jedes Mal, wenn ich davor stehe oder es mir anschaue, entdecke ich irgendwas Neues. Es heißt, es hat wieder so einen wunderbaren Titel, Hinter den sieben Bergen, ist 1973 gemalt und es sieht aus fast wie eine Computerspielsimulation aus dem Jahre 2024. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Das ist ja eine sympathische Assoziation, ja. Also weil die Landschaft so ins Tiefe hineinführt und schon so 3D-mäßig quasi daherkommt, ne? Und dann sind am Straßenrand diverse Werbetafeln oder Informationstafeln aufgestellt, die einem den Weg durch die Straße leiten. Und hinten am Horizont taucht ja Mattheus berühmte, aufschwebende Frauenfigur mit dem erhobenen rechten Arm, in dem Luftballons tändeln, auf, was ja auch durchaus diese surrealistische, Spielprogramm auftauchenden Figuren entsprechen könnte. Ja, sehr schön.
Die Luftballons, da sind schon die Farben Schwarz-Rot-Gold mitverarbeitet. Die Dame erinnert mich an ein anderes Bild. Sie auch?
Ja, also man denkt an Delacroix, Liberté. Und das war auch Mattheuers Absicht, ganz klar.
Hinter den sieben Bergen heißt das Bild. Ich habe die Berge noch gar nicht durchgezählt, aber es ist auf jeden Fall von der Bildmitte baut sich eine lange Straße, die dann ins Unendliche führt. Tja, für DDR-Bürger war die Straße gar nicht so unendlich, weil die Möglichkeit des Reisens im eigenen Auto waren ja auch sehr beschränkt. Was erzählt uns Mattheuer hier?
Mattheuer zeichnet eine Landschaft, die könnte überall sein. Es wird auch viel überlegt, ist die aus dem Vogtland vielleicht, da wo er herkommt, oder ist sie vielleicht auch einer Region wie zum Beispiel dem Siebengebirge in der Bundesrepublik entlehnt. Also es gab da nie Festlegungen und Mattheuer hat das auch an keiner Stelle, die wir bisher kennen, offengelegt. Auf jeden Fall sehen wir einen industriell angelegten Bereich mit einem kleinen Rückhaltebecken. Dann sehen wir Schornsteine, ein Wohngebiet und ganz viel grüne Natur und hinten kulminiert am Horizont so ein nebeliger Berggruppe. Und es könnten 7 sein, aber die sind nicht so eindeutig herausgearbeitet. Wichtig ist noch, dass die Straße sich so schön dahin schlängelt und die Autos nur auf einer Spur fahren. Sie fahren quasi zur Bildmitte hin, dort wo die Frauenfigur auftaucht. Und dadurch, dass das eigentlich alles so Fabrikate der Marke Wartburg sind, kann man das auf jeden Fall, finde ich, im Osten verorten. Und nur ein Auto kommt zurück. Also das ist auch eine ganz spannende Bildaussage, die hier mit zum Tragen kommt. Wer ist das? Warum kommt nur das eine Auto zurück? Warum fahren die anderen alle in die eine Richtung? Viel diskutierten ist natürlich die Lesart dieser Frau, die antikisierend ja daherkommt und ja ohne Füße, sich auflösendem Rocksaum schwebt. In der linken Hand hat sie noch einen Blumenstrauß, haben wir noch gar nicht gesagt, neben den Luftballons. Und Mattheuer selbst hat dazu auch verschiedene Lesarten uns an die Hand gegeben. Denn das Gemälde hat eine ganz wunderbare Werkgenese, die er mit verschiedenen Bildtiteln auch wieder umreißt. Und ich sage immer dazu, das ist ein Titelcluster. Wir haben also diese zentrale Frauenfigur, die verwendet er in verschiedenen Bildfindungen, setzt sie in neue Szenerien und vergibt eben auch immer einen neuen Bildtitel. Und dadurch wissen wir, dass die Frau einmal Liberté sein kann, also die Freiheit. Zum anderen kann sie die Wahrheit oder ja, den Wahrheitsgehalt in einer Zeitungsnachricht andeuten, weil sie hinter einem Zeitungsleser auftaucht. Sie wird aber auch auf einer Zeichnung als Fata Morgana beschrieben und ist quasi das, was nicht zu greifen ist, ne? Und hier haben wir den Bildtitel hinter den 7 Bergen. Das kennen Sie bestimmt aus dem Grimmschen Märchen. Und was ist hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen? Da ist die Schönheit. Das ist auch eine Leseart, auf die sich Mattheuer dann in der offiziellen Rezeption gestützt hat, dass er eben nach der Schönheit sucht, um vielleicht ein bisschen abzulenken von dem Freiheitsgedanken, der ihm sicherlich auch ganz nah gelegen haben wird. Und in dem Zusammenhang würde ich sehr, sehr gerne kurz die Zeilen eines Gedichtes vorlesen, was Mattheuer in seinem Tagebuch in der Zeit notiert hat. Und das Gedicht trägt eben denselben Titel wie das Gemälde. Hinter den 7 Bergen spielt die Freiheit. Hinfahren sollte man. Sehen müsste man's. Mit eigenen Augen. Das Schöne. Die Freiheit spielt mit bunten Luftballons. Und andere fahren hin mit Panzern und mit Kanonen, um nachzuschauen. Und die Freiheit spielt nicht mehr am Himmel. Dort schiebt der Wind die Wolken.
Das muss man aber auch erstmal setzen lassen, der Wahnsinn.
Also dadurch kriegt das Bild eine ganz neue Tragweite und holt ja auch historische Prozesse mit ins Bild. Er hat das Gedicht um die Bewegungen des Prager Frühlings geschrieben. Deswegen fahren die also die anderen hin mit Panzern und mit Kanonen. Und das ist was er live miterlebt hat. Im Vogtland in Reichenbach ist quasi der Weg in die Tschechei kurz gewesen. Dort sind die Panzer langgerollt, ne, durch die kleinen beschaulichen Hügel und Dörfchen. Das hat in ihnen sicherlich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wachgerufen. Also ich glaube, das war eine ziemlich komplexe Situation. Und er hat es in diesem Bild einen Weg gefunden, das mit anklingen zu lassen, dass also dort in Prag, ne, hinter den 7 Bergen, die Freiheit aufschimmerte, die sich ja auch die DDR-Bevölkerung gewünscht hat. Öffnungen, Mitspracherecht, ein anderes politisches System, was da kurz aufflackerte und dann ja aber auch das böse Erwachen gab, dass der Prager Frühling nicht funktioniert hat. Und ja, dieses Bild mahnt quasi bis heute daran, sich für Freiheit einzusetzen.
Apropos Freiheit, hat dieses Bild mal die Freiheit gesehen? Ich glaube, ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass es auch in der Bundesrepublik mal ausgestellt wurde.
Genau, also das Bild hinter den 7 Bergen, das ist die meistverbreitetste Reproduktion von Mattheuers Werken und es selbst ist auch viel gereist. Es war zum Beispiel 1977 auf der Documenta zu sehen und es gab in Hamburg eine erste Einzelausstellung für Mattheuer, die Uwe M. Schnede organisiert hatte und er hat das Gemälde auf den Katalog als Titelcover gepackt. Also deswegen ist es sehr zentral. Es hatte ganz viel Chancen, rezipiert zu werden. Und es bot, glaube ich, auch eben für beide deutsche Staaten genug Interpretationsspielraum. Also deswegen hat es so eine Anerkennung gefunden, ist ja heute im Museum der Bildenden Künste im Besitz. Und eine Zeit lang hat es aber auch das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig ganz präsent im Eingangsbereich seiner neuen Dauerausstellung zur Geschichte der DDR gezeigt, was eben auch nochmal deutlich macht, welche Kraft diesem Gemälde innewohnt, was Mattheuer hier geschaffen hat.
Und welche Kraft so der Gedanke und die Sehnsucht nach Freiheit hat.
Absolut. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch mit anführen, dass Wolfgang Mattheuer 1993 diesen Bildgedanken nochmal aufgegriffen hat. Und zwar ganz spannend. Er hat erstens den Bildtitel verwendet, hinter den 7x7 Bergen. Also es potenziert sich quasi dieses Sehnsuchtsgefühl an Freiheit. Aber auf der anderen Seite tauchen auf dem Gemälde 4-mal diese Frauenfigur auf als Pappfigur. Und das Gemälde spielt mit dem Werbetrash quasi, der ja dann also in den 90er Jahren auf die hiesige Bevölkerung zukam und auch auf ihn. Ich glaube, auch er als Mitbürger quasi dieses neuen vereinten Deutschlands war überbordend erfasst von den Ereignissen und von den Möglichkeiten, die sich nun boten. Ja, viel mehr Nachrichten, viel mehr Reisemöglichkeiten, Konsum war möglich. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, welchen Schachzug er dann macht und eben so sein Bildmotiv nochmal weiterentwickelt.
Und die Bildästhetik, die scheußliche, die einen oft erschlagen hat in der Werbung, in Print, TV und ja. Das nächste Bild ist von 1986. Da sind es eigentlich nur noch 3 Jahre bis zur friedlichen Revolution. Es hat wieder so einen wunderbaren Titel. Das Bild an sich ist ziemlich dramatisch oder mit dramatischen Inhalten. Kein Ende irgendwann. Und wenn ich es nicht richtig gesprochen habe, es ist noch ein Fragezeichen dahinter.
Also sind noch 3 Pünktchen und sogar ein Fragezeichen dann dahinter. Kein Ende irgendwann, also auch so ein sehnsuchtsvoller Ausruf, der uns in folgende Bildwelt mitnimmt. Das gesamte Bild ist von einer Menschenmenge dominiert, die der Betrachter von oben bis in die weite Bildtiefe hinein überblicken kann. Über allem steigt im Hintergrund die übergroße, zum Kampf geballte Faust am farbenfroh gestreiften Arm auf wie ein Symbol, das an hehre Ziele ja, der Arbeiter- und Demokratiebewegung erinnert. Es wirkt, als erheben sich im Vordergrund auf dem Gemälde aus der Menschenmenge mehrere Menschen kämpferisch. Allerdings sind ihre Augen geschlossen. Diesen Figuren kann sich der vor dem Bild Stehende zugehörig fühlen, weil sie kompositorisch auf Augenhöhe mit dem Betrachter vor der 2x2 Meter großen Tafel sind. Unter den Figuren im Vordergrund ist auch eine im Profil dargestellte nackte Figur, die wie ein Gekreuzigter aussieht, mit parallel gestreckten Beinen und erhobenen Armen mit einer Art Fessel an den Händen. Sie lässt Assoziationen zu Ikarus zu, da eine Federschwinge auf ihrer abgewandten rechten Schulter zu ruhen scheint. Der gekreuzigte Ikarus ist ein Indiz für eine Art ja, Märtyrer-Ikonografie, womöglich für progressive Kräfte in der DDR wurden sie bestraft und geopfert. Links, etwas weiter hinten, taucht diejenige Figurenkonstellation auf, die an Mattheuers doppeltes Selbstbildnis mit dem Titel Erschrecken erinnert. Die hintere obere Figur der beiden gestaffelten Brustbilder reckt den rechten Arm stumpf nach oben und hält sich mit der linken die Augen zu. Die vordere Figur schirmt sich mit dem linken Arm die geschlossenen Augen ab und hält die rechte abwehrend. Das Selbstporträt holt die persönliche Betroffenheit von Mattheuer in diese Szenerie. Unter den Mutigen sind wieder einige bereits im Kampf gestrauchelte Figuren auf dem neuerlichen Gemälde dargestellt, die kopfüber nach unten fallen. Am Himmel sinkt ein Mann mit dem Kopf nach unten, mitten auf die Menge unter ihm. Seine Füße sind vom oberen Bildrand beschnitten. Er hat den Mund geöffnet, womöglich zum letzten Schrei. Während die meisten anderen Figuren im Bild geschlossene, mitunter verkniffen wirkende Lippen haben und anscheinend lautlos demonstrieren. Ja, es fehlen Schrifttafeln, die die Forderungen der Menschen ja vielleicht zum Ausdruck bringen würden. Am linken unteren Bildrand sind im Profil die nackten Füße und schwarz bekleideten Beine eines weiteren Stürzenden zu sehen. Die beiden vom Bildrand beschnittenen Figuren suggerieren, dass das Gemälde einen Ausschnitt darstellt und unterstützt den Effekt, ja, den Betrachter mit in den Tumult hineinzuziehen. Die Menge wird scheinbar dann noch links und rechts von so rot-weißen Absperrungen begrenzt und im Zaum gehalten. Aber an der rechten Sperre lodert ein gezahnter Feuerwall aus großen stilisierten Flammen. Aus der starren Mimik der vielen Gesichter und von der Gestik der paar erhobenen Arme lässt sich keine Angst davor ablesen. Es entsteht eher der Eindruck, dass die Flammen ausstreuen und symbolisch das ganze Land entflammen und den Willen der Masse weitertragen.
Die Flammen sind mir auch aufgefallen, aber was erzählt uns damit dann Mattheuer? Weil Demonstrationen, zumindest in der DDR, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, das ist wirklich verrückt, dass er dieses Aufbegehren ins Bild holt und so eine Art Endzeitstimmung angesichts dieser Revolte quasi ins Bild holt. Aber gleichzeitig, finde ich, kann man aus dem Bild auch eine Vision einer übergreifenden Vereinigung der Menschen halt herauslesen, die die sozialen und demokratischen Ungerechtigkeiten zu beenden versuchen. Also ich glaube, das entspricht Mattheuers Ethos. Also ich habe ja auch schon gesagt, er hatte eine gute Connection zu der Vorstellung vom Sozialismus als Utopie. Und er guckt Nachrichten im Fernsehen und sieht Aufstände auch in anderen Staaten und ihn bewegt das. Und ich denke, das bringt er hier zusammen und versucht, ja, vielleicht ja auch einen Anstoß zu geben, dass auch in der DDR einiges möglich sein könnte, wenn man nur aufbegehrt. Und dass das ja ein paar Jahre später auch klappt, das hätte er sich wahrscheinlich nicht zu träumen gewagt. Und ja, das Spannende ist, dass dieses Gemälde eigentlich von der Sammlung Ludwig aufgekauft wurde. Und wir haben es jetzt erst seit ein paar Jahren wieder im Museum der Bildenden Künste in Leipzig als Dauerleihgabe dieser Sammlung. Von daher sieht man, dass quasi dieses großartige, so nach vorn preschende Gemäldethema auch in der Bundesrepublik Anklang gefunden hat.
Und ich muss sagen, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als Sie das so ein bisschen beschrieben haben, auch den Bildinhalt, was drauf zu sehen ist, um dann wieder den Titel zu sehen, Kein Ende, irgendwann, drei Punkte und ein großes Fragezeichen. Vielleicht hat er ja auch mehr Visionen und Ideen gehabt, als wir uns das jetzt beide vielleicht auch erklären könnten, zur damaligen Zeit, 1986.
Ja, das denke ich auch, dass er da viel komplexere Vorstellungen hatte. Ich war mal der Meinung, dass es an ein Ende der im Bild dargestellten Aufreibungen mahnen kann und dass es aber eben irgendwie doch eine Vorahnung darauf gibt, dass es eine ziemlich langwierige Auseinandersetzung geben wird bis irgendwann. Also wir kennen das ja auch. Die Menschheit ist immer kompliziert und wir kommen nie zur Ruhe und haben ja auch gerade wieder einen aktuellen Kriegszustand in Europa. Also deswegen ist dieses Bild so aktuell wie schon damals.
In den Bildern von Mattheuer steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Und eins will ich noch erwähnen, Mattheuer ist am 7. Oktober, dem Republikgeburtstag der DDR, 1988 aus der SED ausgetreten. Das gab Ärger.
Ja, also das war echt eine Wucht, dass er sich das getraut hat. Wenn man das heute sich nochmal vor Augen führt, in welcher Situation er das macht und dass er das so pointiert eben zum 7. Oktober auch tut. Also hat mir immer Respekt abverlangt und er schreibt dazu ja auch eine umfassende Erklärung und drückt eben aus, dass er mit den Maßnahmen der Partei nicht mehr übereingehen kann, dass er eben es vermisst, dass Reformen stattfinden. Er hätte sich das immer anders vorgestellt, kommt eben vom Glauben an den realen Sozialismus nicht mehr mit und bringt aber in seinem Austrittsschreiben auch zum Ausdruck, dass er dennoch da bleiben wird. Also Mattheuer hat eine unheimliche Bindung an seine Heimat hier in Leipzig, in seinem Atelier, in seiner Wohnung mit seiner Frau und eben auch dieses Vogtland. Also er würde die DDR nicht verlassen. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die die Politiker, zum Beispiel Kurt Hager, der damals Minister war für Kultur, das Schreiben zur Kenntnis nimmt. Aber am Ende wissen die Politiker auch, dass sie mit Mattheuer nicht mehr diskutieren brauchen oder ihn nicht mehr überzeugen müssen. Man hat sich vorher schon die Jahre viel miteinander aufgerieben und kennt die Position. Aber nichtsdestotrotz, dass er das schriftlich und absendet, finde ich ja herausragend und steht für den Mut, den er auch als Künstler, was sein Anspruch gewesen ist, zum Ausdruck zu bringen.
Heute würden manche sagen Doppelwumms. Vielen Dank. Wir haben beide recherchiert. Es gibt aktuell leider keine Ausstellung von Wolfgang Mattheuer. Wir verstehen es gar nicht. 1927 ist er geboren, 2027 wäre ein guter Anlass für eine wunderbare Ausstellung irgendwo in dieser Republik. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.